Mendrizki on Air, dein wöchentlicher Podcast mit vielen bunt gemischten Themen, wissenswerten Informationen und aktuellen News aus der Mendrizki-Gruppe. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer ganz besonderen Folge von Mendrizki on Air. Warum ist sie besonders? Weil sie dem Gründer unseres Unternehmens gewidmet ist. In dieser Episode werden wir also einen Blick werfen, sowohl auf den Menschen als auch auf das Lebenswerk von Reinhold Mendrizki. Diese Episode ist jedoch keine Hommage im traditionellen Sinne, sondern sie soll uns Reinhold Mendrizki als Unternehmer und Menschen als einen von uns beschreiben und ihn so in Erinnerung behalten. Dabei werden wir Personen zu Wort kommen lassen, die ihn nicht nur als Unternehmer, sondern vor allem auch als Menschen sehr gut kannten und ihn über viele Jahre als Weggefährten begleitet und sein Wirken und seine Persönlichkeit aus nächster Nähe erlebt haben. Reinhold Mendrizki wurde am 3. Juli 1931 in Leis in Ostpreußen geboren und ist am 13. Mai 2014 in Plettenberg gestorben. In Plettenberg, eine wunderschön gelegene Stadt in Nordrhein-Westfalen, um genauer zu sein im Sauerland, eingebettet zwischen dem Lendegebirge im Norden und dem Ebbegebirge im Süden, gründete er 1970 die Reinhold Mendrizki Kaltwalzwerk GmbH und Co. KG. Seitdem ist viel passiert, das Unternehmen hat sich weiterentwickelt, heute besteht die Mendrizki-Gruppe aus mehreren Gesellschaften, nicht nur in Deutschland. Rund 900 Beschäftigte arbeiten an Standorten in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Frankreich und China. Reinhold Mendrizki hat die Struktur unseres Unternehmens und dessen Kultur als Firmengründer maßgeblich geprägt und sich zudem in hohem Maße sozial engagiert. Doch was hat ihn angetrieben? Was war ihm wichtig? Wie war er als Freund, Partner oder Kollege? Was durfte in seinem Kühlschrank niemals fehlen? Und hatte er einen Lieblingsverein? Auf diese Fragen wird es Antworten geben. Freut euch auf spannende Geschichten, interessante Fakten und persönliche Erinnerungen an einen bemerkenswerten Mann. Viel Spaß beim Zuhören.
Herr Dr. Prinz, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns für dieses Gespräch zu dieser besonderen Ausgabe unseres Podcasts zur Verfügung zu stellen. Da es nicht ganz auszuschließen ist, dass einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer Sie nicht kennen, möchten wir Sie bitten, vielleicht ein paar kurze Sätze zu sich selbst zu sagen.
Ja, mein Name ist Dr. Klaus Prinz. Ich bin Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt und war für Herrn Mendrizki 30 Jahre lang tätig bis zu seinem Tod. Er hat mich zu seinem Testamentsvollstrecker eingesetzt und ich habe dann seinen Willen, den er im Testament niedergelegt hat, auch später ausgeführt und die Reinhold Mendrizki Stiftung und die Mendrizki Holding GmbH und Co. KG gegründet.
Sie haben Reinhold Mendrizki über sehr viele Jahre nicht nur begleitet, sondern waren ihm auch sicherlich ein unverzichtbarer Partner, der ihn nicht nur als Unternehmer, sondern in sehr verschiedenen Rollen erlebt hat. Darüber wollen wir jetzt ins Gespräch kommen und fangen wir einfach vorne an. Wie und wann haben Sie Herrn Mendrizki eigentlich kennengelernt?
Ja, kennengelernt habe ich Herrn Mendrizki im Juni 1984. Ich war seinerzeit Konkursverwalter der Firma Mendrizki Kaltwalzwerke GmbH und Co. KG. Und Herr Mendrizki war seinerzeit in der wohl schwierigsten wirtschaftlichen Situation, die er in seinem Leben erlebt hat. Um das vielleicht etwas besser verstehen zu können, erlaube ich mir mal zurückzugehen in das Jahr 1970, den Beginn seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Nach über 20 Jahren in einem Anstellungsverhältnis machte sich Reinhold Mendrizki 1970 selbstständig. Er begann seine selbstständige Tätigkeit im Werk 1 in Plettenberg in der Herscheider Straße und baute eben dort ein kleines Kaltwalzwerk auf. Das Kaltwalzwerk wuchs sehr schnell, die Umsätze erhöhten sich und schon 1975 errichtete Reinhold Mendrizki ein zweites Kaltwalzwerk, einen zweiten Standort genauer gesagt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas weiter unten. Es war Herrscher der Straße 81. Das Unternehmen insgesamt nahm eine weiterhin sehr expansive Entwicklung. Was aber nicht so schnell eben mitwuchs, war das Eigenkapital des Unternehmens. Reinhold Mendrizki hatte ja mit 0 D-Mark Eigenkapital angefangen und das führte dann dazu, dass es, wie es so oft ist, den Banken als ein Unternehmen mit zu wenig Eigenkapitalausstattung erschien und die Banken legten ihm dann nahe, um nicht zu sagen, sie zwangen ihn, einen Mehrheitsgesellschafter, einen neuen Mehrheitsgesellschafter aufzunehmen. Das war Anfang 1983. Es war ein Wuppertaler Stahlhändler. Der Wuppertaler Stahlhändler wurde also Mehrheitsgesellschafter mit 51%. Reinhold Mendritzky war im eigenen Unternehmen nur noch mit 49% beteiligt. Und es dauerte kaum 4 Monate. Da waren die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem alten und dem neuen Gesellschafter so groß, dass der neue Gesellschafter Herrn Mendritzky zwang, aus der Geschäftsführung auszutreten. Jetzt stand Reinhold Mendritzky im Jahr 1983 quasi auf der Straße als Minderheitsgesellschafter und er gründete dann im heutigen Werk 2 in Plettenberg wiederum eine neue kleine Einheit mit einem Walzgerüst, wo er wieder neu anfing. Der Mehrheitsgesellschafter führte dann das Unternehmen selbst weiter und zwar etwa 9 Monate. Und in den 9 Monaten wurde ein Verlust von etwa 6-7 Millionen D-Mark erwirtschaftet. Und damit war das Unternehmen wirtschaftlich ruiniert. Da bekam ich war gerade ein junger Berater, wurde also angerufen von einem der großen Gläubiger der Sparkasse Plettenberg mit der Bitte, ich möge doch hier die Konkursverwaltung übernehmen. Das tat ich dann auch. Im Zuge dieser Konkursverwaltung geschah zunächst eine Besonderheit. Ich bekam ständig Aufträge von Reinhold Mendritzky, der selbst gar nicht in der Lage war, ja in seinem kleinen Werk 2 mit einer Walze diese Aufträge zu fertigen. Er lastete also mein, in Anführungsstrichen, Unternehmen, was ich zu verantworten hatte, das ja im Konkurs war, so gut aus mit Aufträgen, dass ich noch nicht einmal Verluste machte in dieser Konkursphase. Kurz darauf lernte ich ihn also kennen. Ich musste ja entscheiden, wie es also mit diesen beiden Werken weitergeht. Und ich lernte ihn kennen in einer Situation, jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, wo er mir dann auch erklärte, er habe also mit seinem Privathaus, er habe mit seinen ganzen Lebensversicherungsverträgen für sein Alter, er habe mit allem für diese Schulden des Kaltwalzwerkes gehaftet, er habe praktisch jetzt alles verloren. Dann hatte er noch einen seinerzeitigen Steuerberater, der hatte ihm auch noch viele Firmenbeteiligungs- und ähnliche Verlustzuweisungsgesellschaften empfohlen. Da entstand später auch noch ein Steuerschaden und eine Steuernachzahlung von über 1 Million D-Mark. Er war also auf gut Deutsch total pleite und wollte nun von mir dieses kleine Werk 1 kaufen. Und er war ja nun Techniker und kein Kaufmann. Er sprach immer davon, man müsse ein Paket schnüren, aber in dem Paket war im Grunde nur Luft gewesen. Also er hatte keine finanzielle Substanz. Das Kaltwalzwerk 1, das Werk 1, stand dann kurz vor der Zerschlagung, weil auch die Banken nicht mehr bereit waren, länger anzusehen, dass ich dieses Werk noch fortführte. Es waren jetzt 2 Monate etwa vergangen. Dann war entschieden worden seitens der Gläubigerbanken, wenn also nicht bis zu einem Freitag im Juni 1984 Reinhold Mendritzky die Finanzierung für den Erwerb dieses Werkes 1 nachgewiesen hat, würde das Werk sofort zerschlagen werden. Und welches in Anführungsstriche Wunder geschah, um 5 Minuten nach 12 Uhr erschien Reinhold Mendritzky bei der Sparkasse in Plettenberg mit einem großen Paket an Bargeld, was ihm, wie ich später erfuhr, ein befreundeter Unternehmer geliehen hatte und war also in der Lage, das Werk 1 zu kaufen. Damit begann also der Wiederaufstieg von Reinhold Mendritzky.
Eine Geschichte, die heute undenkbar wäre. Wenn jemand mit einem solchen Koffer Geld ankäme, würde man eher die Polizei rufen, aber nicht einen seriösen und ernsthaften Unternehmer vermuten.
In der Tat. Aber so war es. Er kam also mit einem großen Koffer an Bargeld. Mir ist auch dieser Unternehmer bekannt, aber er hat mich gebeten, nie ein Wort über diesen Unternehmer zu nennen, weil der Unternehmer das selbst nicht wünschte. Er hat später diesem Unternehmer das gesamte Geld dann zurückgezahlt. Das war der Wiederbeginn seiner unternehmerischen Tätigkeit am ursprünglichen Standort.
Diesen Koffer gibt es aber nicht mehr, offensichtlich. Schade. Das wäre für einen Archivraum ein Exponat, was sicherlich eine zentrale Rolle gespielt hat. Sie haben jetzt gerade schon Mendritzky so ein bisschen als Unternehmer beschrieben. Sie sagten, er wäre weitestgehend erstmal Techniker gewesen. Wie haben Sie ihn als Unternehmer dann in den Folgejahren erlebt?
Ja, ich darf vielleicht verschiedene Eigenschaften, die ich bei ihm wahrgenommen habe, hier einmal vortragen. Also die erste und wichtigste Eigenschaft nach meiner persönlichen Beurteilung war seine große Kämpfernatur. Er gab also nie auf, wenn Probleme auftraten, versuchte immer noch eine eine Lösung zu finden, sei es, wenn es um wirtschaftliche, auch wenn es um technische Probleme ging. Er war verbunden mit dieser Kämpfernatur ein unerschütterlicher Optimist, auch manchmal vielleicht etwas realitätsfremd, aber er ließ sich von seinem Optimismus nie abbringen. Mhm. Eine weitere Eigenschaft war eben seine Eigenschaft als hervorragender Techniker, insbesondere was den Bereich der Werkstoffkunde anbetraf und auch den Bereich des Anlagenbaus. Auch da hatte er, obwohl er Autodidakt eigentlich war, hatte er große Fähigkeiten, die eben letztlich auch zu seinem Erfolg beigetragen haben. Weiterhin habe ich ihn kennengelernt, eben als großes Vorbild für seine Mitarbeiter. Nach außen immer bescheiden auftretend, war er immer ansprechbar für die Mitarbeiter, war nie der abgehobene Chef, sondern hatte immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter und war ein echtes Vorbild. Dann darf ich auch noch hervorheben, seine große Nervenstärke. Wenn es auch ganz schwierige wirtschaftliche Situationen waren, wo vielleicht ein anderer keine Nacht mehr geschlafen hätte, Reinhold Mendritzky behielt immer die Ruhe. Er rastete nie aus in diesen Situationen, sondern er versuchte immer noch irgendeinen Weg zu finden, um aus diesen manchmal sehr, sehr schwierigen, fast ausweglosen Situationen herauszukommen. Und letztlich, einen letzten Punkt möchte ich erwähnen, es war seine Großzügigkeit, sei es bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern. Er handelte immer nach dem Grundsatz Leben und Leben lassen. Er wollte also nie das Äußerste für sich rausholen, war auch nach meiner Einschätzung manchmal etwas zu großzügig, was Geschäftspartner von ihm auch ausgenutzt haben. Aber es war auch eines seiner Grundprinzipien, dass auch andere leben müssten, die mit ihm in wirtschaftlicher Beziehung standen.
Also das, was wir in vielen anderen Gesprächen auch immer wieder hören, der unternehmerische Erfolg, den musste er natürlich bringen, aber letztlich wusste er, das funktioniert nur mit Partnerschaften. Im Kleinen, im Inneren, aber auch nach draußen. Denn wer in der Stahlindustrie tätig ist, weiß, es geht immer mal sehr schnell hoch, aber dann auch ganz schnell wieder runter. Und dann braucht man Partner, die das mitbegleiten. Und das war offensichtlich jetzt, was er von Hause aus mitgebracht hat.
Und er hatte eben viele dieser Partner, die ihm sehr wohlgesonnen waren. Das hatte man ja auch gesehen, nachdem er seine Mehrheitsbeteiligung an seinem ursprünglichen Werk abgeben musste, hielten doch die Kunden und Lieferanten zu ihm, auch wenn er die Kapazitäten nicht mehr hatte, um die Aufträge auszuführen. Aber nur aufgrund dieser Beziehungen und Partnerschaften halfen ihm seine Partner dabei, wieder Fuß zu fassen im wirtschaftlichen Bereich.
Die er aber vorher aufgebaut hat. In der langen Schaffenszeit von Herrn Mendritzky, 45 Jahre fast sein unternehmerisches Tun, gab es sicherlich Entscheidungen, die ihn sehr geprägt haben.
Zwei Entscheidungen habe ich schon erwähnt. Das erste war ja der Eintritt in die Selbstständigkeit 1970 und dann der Erwerb des Werkes 1 nach dem Konkurs der Mendritzky-Kaltwalzwerke. Ein drittes wesentliches Ereignis war sein Engagement in den neuen Bundesländern. Das war ja kein Engagement, was er eigentlich angestrebt hatte, sondern es war umgekehrt. Nach der Wende lieferte Reinhold Mendritzky eben Material auch in die neuen Bundesländer, insbesondere nach Thüringen. Und dann wurde er dort von den Geschäftspartnern angesprochen. Herr Mendritzky, wollen Sie nicht auch sich hier engagieren und Unternehmen erwerben? Und ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern mit einem höherrangigen Vertreter der Treuhand, der ihm dann sagte, hören Sie mal, Herr Mendritzky, wenn nicht Leute wie Sie jetzt hier sich engagieren und unsere hiesigen Unternehmen übernehmen, wer soll es denn dann tun? Also machen Sie es doch bitte. Und so übernahm er dann im ersten Fall per Handschlag die MWS-Schneidwerkzeuge. Das war ja ein Teil des seinerzeitigen Werkzeugkombinates Schmalkalden. Dann im April 1992 die Firma Meteor in Zellamelis, eine seinerzeitige Kettenproduktion, die aber auch schon eine Maschine fürs Feinstanzen hatte. Und kurz darauf auch eine Kettenproduktion in Barchfeld, die also eine Komplementärgesellschaft war zu der Meteor-Produktion. Es war das erste Mal, wo Reinhold Mendritzky dann praktisch auch in die Weiterverarbeitung eingestiegen war, Weiterverarbeitung seines Materials, seines Kaltbandes. Er lieferte überall ja zunächst nur die Vorprodukte hin, war auf einmal mit in der Weiterverarbeitung drin und auch in einem Bereich, wo er im Grunde seinen eigenen Kunden Konkurrenz machte. Er hat sich das sehr gut überlegt. Es war auch ein nicht unbeachtliches Risiko damit verbunden. Aber Er sah keinen anderen Weg. Mhm. Wenn er also sich dort in Thüringen engagieren wollte, dann musste er halt diesen Schritt gehen.
Es gab ja nicht nur Erfolge, sondern es gab auch einige Schicksalsschläge, mit denen er fertig werden musste und auf die er reagieren musste.
Der erste Schicksalsschlag, und das, den kenne ich auch nur aus Erzählungen, war seine Flucht aus Ostpreußen. Reinhold Mendrizki war ja am 3. Juli 1931 in einem kleinen Dorf Leissa, Layza, in Ostpreußen geboren, war auf dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen und er musste dann mit 13 Jahren erleben, wie die russische Armee nach Ostpreußen vordrang. Das war Ende 1944, Anfang 1945, ein bitterkalter Winter. In dieser Situation musste er die Entscheidung fällen, was wird aus mir? Sein Vater war beim Volkssturm, seine Mutter hatte ein gebrochenes Bein und da entschloss er sich, allein in Richtung Westen zu fliehen. Er schloss sich dann einer kleinen Wehrmachtsgruppe an und sehr bald geriet diese kleine Gruppe in Ostpreußen in einen sogenannten Kessel, der von der russischen Armee gebildet worden war. Es gelang dieser kleinen Gruppe, diesen Kessel zu durchbrechen und weiter Richtung Westen zu fliehen. Sie kam dann in einen zweiten Kessel, wo er zusammen mit den Wehrmachtsangehörigen es wieder schaffte, diesen Kessel zu durchbrechen. Das wie gesagt bei minus 20 Grad. Dann kam sie noch einen dritten russischen Kessel und beim Durchbruch durch diesen Kessel erlitt Reinhold Mendrizki einen Durchschuss durch seine Hüfte. Als 13-Jähriger wohlgemerkt. Einige verloren ganz ihr Leben. Er schlug sich dann mit diesen Wehrmachtsangehörigen bis nach Stettin durch. Und in Stettin angekommen, lag dort eines der Schiffe, die Flüchtlinge Richtung Westen brachten. Es war die Hindenburg, die eigentlich schon voll von Menschen war. Und trotzdem hat ihn noch ein Offizier, der seinen beleidenswerten Zustand sah, dann mit auf die Hindenburg genommen. Und es ist dann ihm auch gelungen, auf diese Weise Richtung Westen zu kommen. Und schlug sich dann, nachdem er wieder an Land war, durch bis nach Lintrop bei Neuenrade hier im Sauerland. Da fragte ihn ein Bauer, wo willst du denn eigentlich hin? Und er wusste ja selbst nicht, wo er hin wollte. Und der Bauer sagte ihm, du bleibst jetzt bei mir. Dann hat er dort seine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, die Lehre abgeschlossen. Nach 3 Jahren war er dann eben ausgebildeter Landwirtschaftshelfer. Das war also der erste Teil, der ihn sehr geprägt hat. Er merkte dann sehr bald, dass er mehr in Richtung Technik Neigungen hatte. Und von Lintrop bis nach Plettenberg war es nicht weit. Er nahm dann dort 1950 eine Stellung an als Hilfsarbeiter im Ohler Eisenwerk. Das war eine sehr, sehr harte Arbeit, körperliche Arbeit vor allen Dingen. Und schon da stellte sich sehr bald heraus, was er so an technischen Fähigkeiten hatte und auch an Fähigkeiten, technische Probleme zu lösen. Und da die Anforderungen aus seiner Sicht, die an ihn gestellt wurden, nicht mehr hoch genug waren, wechselte er dann vom Ohler Eisenwerk 2 Jahre später, das war 1950, zum Kaltwalzwerk Brockhaus. Da fing er dann auch, wie gesagt, als Hilfsarbeiter an, arbeitete sich zum sogenannten Platzarbeiter vor, wurde dann später auch über einige Fortbildungen Meister und war dann später Leiter der Produktion und Arbeitsvorbereitung für rund 450 Mitarbeiter. Das war also ein Zeitraum von 1950 bis zum Eintritt in seine Selbstständigkeit. Vielleicht noch ein dritter Schicksalsschlag. Das war einen Monat vor seinem 75. Geburtstag an Christi Himmelfahrt, als er im Werk 2 war und dort von einem großen Gabelstapler überfahren wurde und sein rechtes Bein verlor. Auch das, er hat nie gejammert danach, obwohl er allen Grund gehabt hätte und hat auch diesen Schicksalsschlag hingenommen mit dem alten Grundsatz, gib nie auf und mach immer noch das Beste aus der Situation.
Er war ja prinzipienfest. Er hatte innere Leitlinien, die ihn durch solche Situationen dann getragen haben, an denen er sich immer orientiert hat. Gab es weitere Prinzipien, die ihm dann auch im Unternehmertum auch halfen?
Ja, vielleicht kann ich noch erwähnen, seinen unerschütterlichen Willen nie aufzugeben. Ansonsten, er war kein Mann von Prinzipien in dem Sinne gewesen. Er war halt eine Kämpfernatur, er hatte diesen unerschütterlichen Willen, nie aufzugeben, nie zu klagen. Diese Art zu leben hat er sein ganzes Leben vorgelebt.
Wenn man mit Menschen spricht, die ihn kannten, war die eine Seite die des Unternehmers, aber ganz viel hört man immer wieder auch, er hatte eine ausgesprochene soziale Ader, Er war Philanthrop, Menschenfreund, hat sich viel auch für das Gemeinwesen eingesetzt. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
Es war ihm schon eine Herzensangelegenheit. Er hat mal irgendwann gesagt, also ich habe so viel von der Stadt Plettenberg, meiner zweiten Heimat, bekommen. Ja. Da muss ich auch was zurückgeben. Und das geschah in folgender Art und Weise. In der Stadt Plettenberg gab es das evangelische Krankenhaus. Es war quasi wie ein städtisches Krankenhaus, das seit Jahren Verluste machte und an dem unter anderem die Stadt Plettenberg und dann die evangelische Kirchengemeinde beteiligt waren. Da das Krankenhaus jedes Jahr ja mindestens 1 Million D-Mark, später Euro, Verluste machte, mussten die beiden Gesellschafter diesen Fehlbetrag jedes Jahr ausgleichen. Und da die Kirchengemeinde das nicht mehr konnte, stand also das Aus des Krankenhauses bevor. Und Reinhold Mendritzky erklärte sich dann bereit, diese 49% Beteiligung der Kirchengemeinde, die Stadt hatte 51%, zu übernehmen, wenn auch unverbindlich bereit, jedes Jahr 49% des Verlustes des Krankenhauses auszugleichen. 51%, wie gesagt, musste die Stadt ausgleichen. Diese moralische Zusage hat er auch bis zu seinem Tod eingehalten. Mhm. Und das hat ihn jedes Jahr im Schnitt so 500.000 Euro gekostet. Aber das war ihm die Sache wert gewesen. Das war praktisch eine seiner Zuwendungen, die er der Stadt zurückgeben wollte für das, was nach seiner Auffassung ihm die Stadt auch alles ermöglicht hatte.
Wir sind im Jahr 2024. Wir haben unstrittig eine herausfordernde gesamtwirtschaftliche Situation. Der Bedarf, letztendlich der Verbrauch in Produkten, die wir fertigen bei Mendritzky, ist stark zurückgegangen. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir weiterhin wirtschaftlich erfolgreich agieren. Was würde Reinhold Mendritzky, mal ganz fiktiv gesehen, wenn er da oben auf der Wolke gerade sitzt und sich das anschaut, was würde er uns wahrscheinlich raten?
Also Reinhold Mendritzky würde, was so sein Naturell war, nie konkrete wirtschaftliche Vorschläge uns machen. Denn er war nie der Analytiker, der jetzt konkret analysierte, wo sind in einem Unternehmen Schwachstellen, wo sind die Stärken eines Unternehmens. Er würde schlicht und einfach, wie so seine Kämpfernatur ist, uns sagen, Leute, gebt nie auf, kämpft weiter, seht zu, dass ihr die Kapazitäten auslastet. Und wenn es mal in eine ganz, ganz schwierige Situation kommen sollte, dann würde er nach wie vor als treuer Schalke-Fan, der er sein Lebtag war, sich den alten Schalker-Spruch zu eigen machen, steh auf, wenn du ein Schalker bist.
Wir lassen das so stehen. Vielleicht der ein oder andere wird sich einen anderen Verein wünschen, aber ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Es geht weiter. Herr Dr. Prinz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Sicht auf Reinhold Mendritzky und eine Perspektive auf jemanden, der einer von uns war und immer noch ist. Und damit sind wir am Ende dieser Folge aus der Reihe Gespräche mit Weg- und Lebensgefährten von Reinhold Mendritzky. Alle anderen der insgesamt 6 Episoden sind ebenso hörenswert. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Euch alles Gute, bleibt gesund und munter, euer Team von Mendritzky on Air.